Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Marc Törner. Die Grundpfeiler des Islam sind einfach und einprägsam. Es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. 5-mal täglich beten, den Fastenmonat einhalten, den Armen etwas abgeben und, wenn möglich, nach Mekka wallfahren. Dennoch, überall in den Regionen, in denen sich der Islam ausgebreitet hat, hat er auch die lokalen Hochkulturen integriert. Musik, Poesie und Architektur, aber auch Elemente wie Heiligenverehrung. Dinge, die in Saudi-Arabien als Schwächung der ursprünglichen Botschaft gelten. Ein Islam ohne Erweiterungen also. Ohne Spiritualität, ohne Philosophie, ohne Geschichtsschreibung, ohne Erkenntniskritik, ohne einen individuellen Zugang zu Gott. Ohne all das, was es in der Urgemeinde von Medina auch nicht gegeben haben soll, bis hin zur Ablehnung von Riemen um die Kopfbedeckungen aus Tuch, da Mohammed angeblich auch keinen Kopfriemen getragen haben soll. So jedenfalls verlangt es die puristische Lehre, die sich hier entwickelte. Bekannt geworden ist sie als Wahhabismus, nach ihrem Verfechter Mohammed Abdel Wahhab. Hier in Diraya verbündete sich der fundamentalistische Prediger um die Mitte des 18. Jahrhunderts mit Mohammed ibn Saud, dem Chef des Al-Saud-Stamms. Lange mussten die Al-Saud kämpfen, ehe sie sich gegen das Osmanische Reich durchsetzen konnten, denn zu dem gehörte die arabische Halbinsel damals. 2 Saudi-Reiche brachen zusammen und die örtlichen Vasallen der Osmanen vertrieben die Al-Saud im 19. Jahrhundert nach Kuwait. Aber im Januar 1902 war es soweit. Abdel Aziz ibn Saud, ein junger Stammesführer, wagte den Angriff. Alles spielte sich ab wie in einem Abenteuerroman. An der alten Lehmfestung im Herzen Riads sind noch heute die Spuren der Kämpfe zu sehen. Die wurmstichige Pforte ist seitdem nicht ausgewechselt worden. Der alte Torwächter erzählt die Geschichte, als wäre er selbst dabei gewesen.
Im Jahre 1902 scharte Abdel Aziz 60 Gefolgsleute um sich, um Riad wiederzuerobern. Sie überfielen den feindlichen Gouverneur, als er von den Ställen kam und gerade in die Festung hineingehen wollte. Der Gouverneur, er hieß Aschlan, versuchte als letzter in dieses schmale Tor hineinzukommen. Abdel Aziz, der spätere König, bekam ihn am Bein zu fassen, aber der Gouverneur versetzte ihm einen Fußtritt und schüttelte ihn ab. Da packte ihn ein Cousin von Abdel Aziz erneut und schaffte es, als erster durch das Tor hineinzukommen. Ein anderer Saudi warf seinen Speer nach dem Gouverneur. Die Speerspitze steckt noch immer hier im Tor.
Heute ist aus den Gefolgsleuten des Stammesführers Abdel Aziz die saudische Nationalgarde geworden, eine Beduinenarmee, die einzig und allein der Al-Saud-Familie dient. Und die lehmfarbene Masmak-Festung? Sie steht wie ein Anachronismus inmitten einer modernen Fußgängerzone in Riad, die so oder ähnlich auch in Tokio, München oder New York liegen könnte. Wenigstens auf den ersten Blick. Unweit des alten Forts steht die Freitagsmoschee mit ihrem großen Vorplatz. Rund um den Platz findet man Pepsi-Automaten, ein McDonald's-Restaurant verkauft ganz in der Nähe Pommes und Hamburger. In der Mitte des Platzes sprudeln Fontänen aus dem Boden, Kinder fahren mit ihren Rollschuhen Slalom. Überall laden Bänke zum Verweilen ein. Aber sobald das freitägliche Mittagsgebet beendet ist, spielt sich hier etwas ab, was es in anderen Fußgängerzonen nicht gibt. Polizisten führen Delinquenten vor den Eingang der Moschee. Mörder werden mit dem Säbel enthauptet, Dieben wird die rechte Hand abgeschlagen. Am Rand des Platzes stehen hochmoderne Kehrwagen bereit, um das Blut rasch zu beseitigen. Danach kann man sich auf eine der Bänke setzen, eine Pepsi trinken und einen Hamburger mit Ketchup essen. Die Riemen um die Kopfbedeckungen sind heute nicht mehr das Problem. Um die wahhabitische Lehre mit den Erfordernissen der modernen Welt und vor allem des modernen Arbeitsmarkts kompatibel zu machen, scheut man an der Universität von Riad weder Kosten noch Mühen. An einer Wand voller Monitore sitzt ein Regisseur vor einer Vielzahl von Reglern. Neben sich zwei schwitzende Techniker, die ständig neue Bildausschnitte in den Fokus rücken. Das Fernsehstudio der Universität von Riad würde jedem deutschen Sender zur Ehre gereichen. Und wozu dient diese hypermoderne und kostspielige Einrichtung? Ein Dozent deutet auf einen der Monitore, auf dem ein Professor vor einer Tafel zu erkennen ist.
Die Mathematikvorlesung, die Sie auf diesem Monitor hier sehen, wird live zu den Frauen übertragen. Auf diese Weise stellen wir männlichen und weiblichen Studenten genau dieselbe Qualität zur Verfügung. Aber gleichzeitig ersparen wir unseren Studentinnen viele Probleme und geben ihnen die Möglichkeit, sich besser auf ihre Studien zu konzentrieren.
Kilometerweit entfernt, am anderen Ende der saudischen Hauptstadt, liegt der Frauenzweig der Universität. Wenn eine Studentin eine Frage hat, erreicht sie den Professor über ein rotes Telefon, das neben ihm auf dem Katheder steht. Koedukation und ähnliche Experimente würden die religiösen Grundpfeiler des Staates nur aufweichen, meint Prinz Turki al-Saud, Enkel des Staatsgründers König Abdelaziz und hochrangiger Beamter im saudischen Informationsministerium.
As you know, sir, I think if a matter come to Islam, now, Islam.
Wie Sie wissen, wenn es um den Islam geht, da gibt es Grenzen. Da gibt es entweder schwarz oder weiß. Und wir werden niemandem erlauben, diese Grenzen zu überschreiten. Wir folgen immer unserer islamischen Religion. Wir wissen, was sich diskutieren und was sich nicht mehr diskutieren lässt. Wir folgen diesem Weg nicht nur, wir sind auch stolz darauf, dass Saudi-Arabien eins der wenigen Länder ist, die sich so verhalten. Von Zeit zu Zeit hören wir zwar Leute, die von Religionsfreiheit oder so etwas reden, aber wenn sie sich eingehend mit dem Islam beschäftigen, dann werden sie vieles darin entdecken, was unserem Land und unserer Nation geholfen hat. Und davor haben wir den größten Respekt.
Schwarz oder weiß? Ein Regelwerk, das, wenn man es nur 1:1 befolgt, göttlichen Lohn verheißt? So sehen es die Angehörigen der Al-Saud-Familie am liebsten. Wie aber konnte aus einem bettelarmen Stammesfürstentum binnen nur einer Generation eines der reichsten Länder der Welt werden? Durch göttliche Huld? Die Dinge liegen komplizierter, als es die saudischen Offiziellen zugeben. Der Purismus bot zwar eine griffige Ideologie, mit der sich Stammesgegensätze überwinden ließen, möglich wurde der Erfolg der Wahhabiten aber vor allem durch die massive Finanzhilfe des Westens. Britische Kolonialpolitiker sahen in dem sektenartigen Extremislam der Al-Saud eine griffige Lehre, mit deren Hilfe sich die chronisch auseinanderdriftenden Stämme der arabischen Halbinsel zu großen Blöcken formen ließen. Und die wiederum ließen sich, mithilfe der nötigen Finanzspritzen aus London, im Sinne der britischen Außenpolitik manövrieren. Im Ersten Weltkrieg finanzierte das britische Empire den Stammeschef Abdelaziz, um dem Osmanischen Reich die arabische Halbinsel abspenstig zu machen. Nach dem Ersten Weltkrieg stieg Abdelaziz dann zum König von britischen Gnaden auf. 1933 unterzeichnete eine US-Ölgesellschaft einen Konzessionsvertrag mit dem neuen Königreich, damals noch belächelt von den britischen Mandatsherren im benachbarten Ölparadies Irak. In der Folge begannen US-amerikanische Ölsucher, skurrilen Extremsportlern gleich, durch die saudische Wüste zu reisen, ausgestattet mit Tropenhelmen und Zelten, begleitet von ein paar einheimischen Beduinen. Und 1938 geschah, worauf keiner mehr zu hoffen gewagt hatte. Tatsächlich fand man Öl in der Wüste. Ein entscheidender Punkt in der saudischen Geschichte, die ohne die Hilfe der USA eine andere Entwicklung genommen hätte. Im firmeneigenen Museum der Ölgesellschaft Aramco berichten die amerikanischen Angestellten demzufolge immer noch voller Stolz.
Aramco hat eine ganz beispiellose Rolle bei der Entwicklung Saudi-Arabiens gespielt. Ich frage mich, ob Saudi-Arabien ohne Aramco überhaupt da wäre, wo es heute ist. Die Einführung moderner Technik, die ersten Straßen, die ersten Schulen, die es im Lande gab, all das und noch viel mehr hat Aramco für Saudi-Arabien geschaffen.
Die USA und Saudi-Arabien. Dieses Kapitel fehlt in der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es ist die Geschichte einer Protektoratsmacht und ihres Schutzgebietes. Jahrzehntelang steuerten die USA Saudi-Arabien mit Hilfe einiger Industriekapitäne und förderten den Status quo nach Kräften. Ein ganzes Land im Besitz einer einzigen Familie. Ein Islam, der statisch blieb und gegen alle Veränderung resistent schien. Der Ölboom der 80er Jahre bescherte der Al-Saud-Familie ungeahnten Reichtum, den sie auf Geheiß der US-amerikanischen Schutzmacht unter anderem dazu verwendete, dem sowjetischen Hegemoniestreben in den islamischen Ländern der Dritten Welt mit einer religiösen Gegenideologie zu begegnen. Von Indonesien bis nach Marokko begannen Prediger auszuschwärmen und dort einen einheitsstiftenden und kämpferischen Islam zu verkünden. So wurde der Wahhabismus aus der saudischen Wüste zu einer der schärfsten Waffen gegen das sowjetisch-sozialistische Staatsmodell. Nachdem die Rote Armee 1979 in Afghanistan einmarschiert war, finanzierten die USA und Saudi-Arabien gemeinsam Madrasas, die Koranhochschulen in Pakistan. Was hier gepredigt wurde, entsprach im Wesentlichen den Ideen der saudischen Wahhabitenlehre. Und als nach dem Abzug der Russen ein Bürgerkrieg unter den antisowjetischen Gotteskriegern, den Mudschahedin, ausbrach, da unterstützte Saudi-Arabien die erzkonservativen Taliban. Wiederum ganz im Sinne der langjährigen Schutzmacht USA. Beiden Ländern ging es dabei um eine Eindämmung des Iran und des iranischen Einflusses in den Nachbarländern. Alles änderte sich nach dem 11. September 2001, als die Allianz zwischen den Taliban und dem Terrornetzwerk Al-Qaida offenbar wurde. Damals ging auch das lang gehegte Verhältnis der USA zu ihrem wahhabitischen Schützling Saudi-Arabien in die Brüche. US-Politiker schoben dem Wüstenkönigreich nun die alleinige Schuld an der jahrelangen Förderung des islamischen Extremismus zu. Die USA rüsteten in Afghanistan die mit den Taliban verfeindete Nordallianz auf und vertrieben die Taliban. Seit dem 11. September 2001 hält sich Saudi-Arabien außenpolitisch bedeckt. Es ist still geworden um das Wüstenkönigreich. Und das ist aus Sicht der saudischen Außenpolitik auch gut so. Umso intensiver bemüht sich das Land hinter den Kulissen darum, den Wahhabismus zu exportieren. Und es nutzt dabei die Fernsehbegeisterung in der islamischen Welt. Abdallah Al-Jazir, im saudischen Informationsministerium für die internationale Medienpolitik zuständig.
Unsere Idee ist es, aus dem Innern des bestehenden Mediensystems heraus Verbesserungen zu erreichen, sodass die Zuschauer nicht mehr auf Produktionen angewiesen sind, die ihren Sitten und Gebräuchen widersprechen. Unsere Strategie ist es, mit den anderen Golfstaaten zu kooperieren, sodass die Zuschauer nicht länger zu den Europäern oder Amerikanern abwandern. Unsere Menschen sollen ihre eigenen Filme bekommen. Dabei arbeiten wir eng mit der Arabischen Liga und anderen arabischen Ländern zusammen.
Dabei gehen die saudischen Medienpolitiker geschickt vor. Sie verzichten auf plumpe wahhabitische Indoktrination, stattdessen überschwemmen sie den Markt mit Unterhaltung. In der schönen neuen saudischen Medienwelt sind alle reformorientierten oder neuen Betrachtungsweisen des Islam ganz einfach ausgespart. Die wahhabitische Botschaft vermittelt sich dann dadurch, dass alle Anspielungen auf Modernisierungen fehlen. Viel offensiver verficht Sheikh Mohammed bin Jubayr seine Ziele. Das einflussreiche Mitglied im Rat der Ulema, der saudischen Korangelehrten, macht keinen Hehl daraus, dass er die Demokratie mit dem Islam für nicht vereinbar hält.
Mr. Churchill يقول ليست الديمقراطية أفضل النظام.
Schon Mr. Winston Churchill hat einmal gesagt, die Demokratie ist nicht das Beste aller Systeme. Was einer islamischen Gesellschaft zukommt, ist ein islamisches System. Wir glauben nämlich, dass die Schura besser ist als Demokratie. Sie ist ein besonderes System, das sich aus dem Koran ableitet. Denn im Koran wird das Prinzip der Konsultation erwähnt. Die Schura entspricht also genau unseren Bedürfnissen als Muslimen und deshalb genügt sie uns. Wir glauben, dass die Schura besser ist als Demokratie.
Statt demokratischer Strukturen also eine Versammlung handverlesener Honoratioren, die den jeweils Mächtigen einen unverbindlichen Rat andient. So ziemt es sich nach Meinung Sheikh Jubayrs für jedes islamische Land. Kritik an der saudisch-wahhabitischen Variante der Scharia, also an den öffentlichen Enthauptungen und der Amputation von Gliedmaßen, stößt bei Sheikh Jubayr auf Unverständnis.
Die Rechte, die man beispielsweise nach unserer Art der Scharia den Angeklagten garantiert, übertreffen die Rechte von Angeklagten auf der ganzen Welt. Wenn ein Mörder zum Tode verurteilt wird, richtet man ihn nicht eher hin, als bis nicht 30 Richter aus dem obersten Richterrat das Todesurteil unterzeichnet haben. 30 Richter.
Dass Frauen nicht Auto fahren dürfen, ist laut Sheikh Jubayr zwar keine zwingende, aber eine empfehlenswerte Interpretation der Scharia.
Es ist zwar richtig, dass das Fahrverbot für Frauen nicht direkt aus irgendeiner Regel des Islam ableitbar ist. In Saudi-Arabien sind wir aber zu diesem Verbot gekommen, um die Frauen davor zu bewahren, von der Polizei verhaftet und ins Gefängnis gesteckt zu werden, sollten sie einen Verkehrsverstoß begehen. Mit anderen Worten, Frauen vom Autofahren abzuhalten, dient nicht etwa dazu, sie zu unterdrücken, sondern ihnen den Stellenwert zu bezeugen, der ihnen in der Gesellschaft zukommt.
Wichtigstes Zielgebiet der saudischen Bemühungen ist heute wie damals Afghanistan. Dort soll nach dem Willen der saudischen Geistlichen und Außenpolitiker der Wahhabismus auf jeden Fall weiterleben. Bereits im Vorfeld der afghanischen Wahlen hatten sich die wahhabitisch orientierten Altmudschahedin hinter Präsident Karzai geschart. Ihre Unterstützung knüpften sie an knallharte Bedingungen: Einführung eines islamischen Rechtssystems wahhabitischer Prägung, Verzicht auf einen Ausbau der Frauenrechte. Abdul Hadi Arandewal, Vorsitzender der fundamentalistischen Hizb Islami.
Saudi-Arabien ist ein Modell, das die islamischen Gesetze im Großen und Ganzen berücksichtigt. Wir wollen das Gesetz des Koran und der Sunna des Propheten, Friede sei mit ihm, in der afghanischen Gesellschaft umsetzen. Ich denke, das wäre das beste Gesetz, das man sich vorstellen kann.
Die afghanische Hizb Islami ist eine wichtige Säule im Machtapparat von Präsident Karzai. Sie besteht aus den langjährigen Gefolgsleuten des paschtunischen Warlords Hekmatyar, einst einer der größten Geldempfänger Saudi-Arabiens und heute auf Seiten der Taliban im Widerstand gegen die ISAF-Truppen. Offiziell hat sich die Hizb Islami zwar vom bewaffneten Kampf losgesagt und unterhält zu dem fundamentalistischen Warlord und Kriegsverbrecher angeblich keine Beziehungen mehr. Doch lokale politische Beobachter nehmen Hekmatyars ehemaligem Finanzminister und neuem Hizb-Islami-Vorsitzenden Arandewal diese Distanzierung nicht ab. Fest steht, dass das Bündnis der Fundamentalisten mit Präsident Karzai an Bedingungen geknüpft ist. Hizb-Islami-Vorsitzender Arandewal bestätigt das.
Präsident Karzai also accepted most of our condition.
Präsident Karzai hat bereits die meisten unserer Bedingungen akzeptiert.
In der Weltöffentlichkeit gilt Karzai zwar immer noch als Repräsentant westlicher Ideale am Hindukusch, tatsächlich strebt er aber offenbar längst ein anderes Modell an, und zwar eines, das dem wahhabitischen Saudi-Arabien ähnlich ist. Bereits jetzt orientiert sich die afghanische Rechtsprechung stark am saudischen Modell. Zwar gibt es noch kein offizielles Fahrverbot für Frauen, Aber viele Richter orientieren sich bereits an der wahhabitischen Variante der Scharia, etwa im Strafrecht.
Wir haben hier ein hundertprozentig islamisches Gericht. Das bedeutet, jedes Gesetz entspricht der Scharia, auch das Strafgesetz.
Meint Shamsur Rahman Momand, Leiter des Provinzgerichts im nordafghanischen Masai-Sharif. Von weltlichen Elementen im Strafrecht will er nichts hören. Richter Momands Rechtsauffassung ist die wahhabitische.
Wenn wir beispielsweise einer Person einen Diebstahl hundertprozentig und ohne Zweifel nachweisen könnten, dann würden wir entscheiden, dem Betreffenden die Hand abschlagen zu lassen. Außerdem schreibt uns die Scharia vor, eine Person, die sich vom Islam abwendet und zu einer anderen Religion übertritt, wird mit dem Tod bestraft.
Und der Westen, der sich ja in Afghanistan unter anderem engagiert, um einen demokratischen Rechtsstaat aufzubauen? Im Zuge der Aufstandsbekämpfung tritt auch bei den ISAF-Truppenstellern das Ideal des Nation-Building zurück. Bei seiner Antrittsrede erklärte der neue NATO-Generalsekretär Rasmussen, man müsse mit den moderaten Taliban verhandeln. Die internationalen Standards in Sachen Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten scheinen inzwischen Verhandlungsmasse zu sein, kurz alles, was die Idee des Nation-Building einmal vorsah. Thomas Kossendey von der CDU und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium.
Wir müssen aufpassen, dass wir den Afghanen nicht etwas überstülpen, was weder zu deren Kultur noch zu deren Religion passt. Wir haben ja in der Region durchaus manche andere Länder, sie nannten Saudi-Arabien, die Rechtssysteme haben, die mit unseren nicht vergleichbar sind. Und ich glaube nicht, dass es Aufgabe von ISAF ist, hier einen Vormund zu spielen.
Das sieht man bei der SPD ganz ähnlich. Deren Außenpolitiker Nils Annen fordert mehr Realismus in der Afghanistan-Politik. Die Einbindung von moderaten Taliban und gesprächsbereiten Fundamentalisten könnte, so einen, mehr Stabilität bewirken. Und was ist, wenn das Ideal eines demokratisch verfassten und modernen Afghanistan dabei auf der Strecke bleibt?
Wir dürfen uns auch nichts vormachen, auch der deutschen Öffentlichkeit keinen Sand in die Augen streuen. Wenn es eine solche Übereinkunft gibt, wird es auch einen Preis zu zahlen geben. Und das bedeutet, die Erwartungen an eine rechtsstaatliche Entwicklung in Afghanistan werden dann möglicherweise einen Rückschlag erleiden.
Würden deutsche Politiker an einem beliebigen Freitagabend die blaue Moschee von Masai-e-Sharif betreten, das höchste islamische Heiligtum Afghanistans, und würden sie sich dort mit den Religionsgelehrten unterhalten, dann würden sie ihre Ansichten über afghanische Kultur schnell revidieren.
Ich denke, die Scharia sollte die Basis unseres Staates bleiben. Aber wir dürfen sie nicht den Fundamentalisten überlassen. Wir wollen, dass die Scharia die Grundlage für demokratische Entscheidungen wird,
sagt Nafi Khan, langjähriger leitender Mullah der Moschee. Nicht weit von dem Teppich, auf dem sich Nafi Khan niedergelassen hat, formieren sich Männer zu einem Kreis, stimmen eine Litanei an und bewegen im Rhythmus des Gesanges die Oberkörper auf und ab. Die Religiosität, die sich hier zeigt, hat wenig mit dem Repertoire aus Furcht und Schrecken zu tun, das dank der Taliban beinahe zum Inbegriff des afghanischen Islam geworden ist. Viele hier gehören irgendeiner Sufi-Bruderschaft an. Im Sufismus, einer Glaubenspraxis, die in der ganzen islamischen Welt verbreitet ist, geht es darum, verschiedene Stufen der Versenkung oder Trance zu erreichen, um dadurch Gott persönlich zu erfahren. Musik und litaneiartige Rezitationen spielen dabei eine wesentliche Rolle. Rituale wie der Sufi-Abend in der großen Moschee von Masai-e-Sharif waren unter den puristischen Taliban streng verboten. Jetzt leben sie wieder auf. Genauso wie die Lehre unterschiedlicher philosophischer Herangehensweisen an die Religion und das reiche Lokalkolorit des afghanischen Islam mit Musik, Gesang und Poesie. Doch diese Renaissance könnte schon bald wieder vorbei sein, denn mit weitgehenden Konzessionen an die puristischen und extremistischen Strömungen glaubt die afghanische Regierung, dem Aufstand entgegenwirken zu können und wird dabei von den ISAF-Truppenstellern unterstützt. Tatsächlich finden sich die Anhänger des wahhabitischen Purismus hauptsächlich unter den saudisch beeinflussten Altmudschahedin der 80er und 90er Jahre. Mit dem afghanischen Volksislam habe der Wahhabismus nichts zu tun, meint Sayed Yaqub Ibrahimi, einer der prominentesten Journalisten Afghanistans. Er warnt den Westen davor, in Afghanistan die falschen Kräfte zu stärken.
Die westlichen Politiker verwechseln Extremismus mit der afghanischen Kultur. Sie denken, Extremismus habe etwas mit der afghanischen Gesellschaft zu tun. Aber ihre Annahmen sind völlig falsch. Sie kennen Afghanistan nicht. Insbesondere wissen sie nichts über den afghanischen Norden. Gerade im Norden des Landes haben wir es mit einer multiethnischen Bevölkerung zu tun, einer Bevölkerung, die der Demokratie Vertrauen entgegenbringt, einer Bevölkerung, die ihre Hoffnung auf Meinungsfreiheit setzt. Die meisten Menschen hier lehnen den Fundamentalismus ab. Und ausgerechnet der Fundamentalismus wird nun von den Deutschen in Nordafghanistan unterstützt.
Wiederholt sich die Konstellation, die es bereits im Falle Saudi-Arabiens gegeben hat? Wird der Westen wieder zum Aufbauhelfer eines fundamentalistischen Islam, und zwar einzig und allein deshalb, weil sich seine Verfechter als verlässliche Partner erweisen? Beobachter wie der Journalist Yaqub Ibrahimi glauben zu wissen, worum es den ISAF-Staaten wirklich geht. Unter der Führung der USA westliche Hegemonie und Rohstoffinteressen durchzusetzen. Und dazu brauche man verlässliche Partner. Ob diese Partner Wahhabiten oder andere Fundamentalisten seien, spiele keine Rolle.
Deutschland und die anderen Länder sind nach Afghanistan gegangen, weil sie eine Mission hatten, den Terrorismus und die Drogen zu bekämpfen und eine demokratische Gesellschaft aufzubauen. Daher sagten sie ihren Steuerzahlern, gebt uns Geld für diese Mission. Heute aber tun die Regierungen der ISAF-Staaten nichts dergleichen und sie belügen ihre Bevölkerung.
Damit könnte genau das passieren, was die westlichen Truppensteller mit dem Afghanistan-Einsatz eigentlich verhindern wollten, dass sich nämlich erneut extremistisches Gedankengut in weiten Teilen der Welt verbreitet. Am Hindukusch könnte bald schon der nächste Bin Laden handlungsfähig sein. Vielleicht hat der dann einen afghanischen Pass.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.